bisschen einrichten in Bezug auf den heutigen Abend. Mir fällt es leichter, Sie anzusprechen, wenn Sie bitte Ruhe bewahren. Der nächste Vortrag wird von Herrn Professor Dr. Walter Eichenauer gehalten werden. Er ist Funkamateur, DJ3 Radio England. Frage ist er hier. Bitte um Entschuldigung, Herr Professor. Das Thema heißt Oskar 6, ein Erfahrungsbericht. Bitte sehr.
Meine Damen und Herren, also wir sind in der Zeit sehr im Verzug. Ich habe ein bisschen. Also ich darf die halbe Stunde.
Und etwas mehr, wenn Sie wünschen.
Wunderbar.
Ich weiß nicht, Zuhörer allein sprechen, das glaube ich nicht. Dasselbe gilt für Dr. Weinkamp.
Ich möchte betonen, dass ich morgen nicht glaube. Also wenn mein Vortrag heute nicht schlafen will.
Doch, was soll?
Ja, das ist gut.
Er meinte, ich werde ein bisschen abkürzen, ich glaube. Gut, danke schön. Also ich will mich nicht drücken vor dem Vortrag. Meine Damen und Herren, zunächst danke ich den Initiatoren dieser Tagung für die Einladung. Das ist das erste Mal, dass ich hier auf der UKW-Tagung etwas zu sagen habe. Ich möchte kurz auf zwei Punkte im Zusammenhang mit Oskar 6 mit Ihnen diskutieren. Und zwar zunächst pragmatische Punkte. Einmal A, etwas über den Brief über Oskar 6 und B, etwas über Ausbreitung. Das wird vielleicht Herrn Dr. Abel auch interessieren. Da kommt nämlich etwas, wo er uns mal helfen muss, was jetzt noch nicht geklärt ist. Punkt A. Der Betrieb. Sie wissen, Oskar 6 hat einen Linearumsetzer, der umsetzt von 145,9 auf bis 146,0 auf 29,45 bis 29,55. Das sind also 100 kHz. Und die Leistung, die der Sender über diese 100 kHz integriert, die ist etwa 1 Watt Hochfrequenz, im Augenblick ist sie runtergegangen auf 0,5 Watt. Das heißt also, wenn Sie eine Bandbelegung haben von etwa 20 Stationen, das ist so das Mittlere, dann kommt pro Station etwa 50 Milliwatt raus.
Und diese L3-Norwegen-Fälle sind tagsüber so.
Und diese 50 Milliwatt, die müssen also dafür herhalten, eine Entfernung zu überbrücken, die im Minimum 1500 Kilometer beträgt. Das ist dann, wenn der Satellit ein Overhead-Signal macht, oder 4600 Kilometer, wenn er gerade am Horizont ist. Wenn man das zugrunde legt und zugrunde legt, dass der Satellit ein Dipol hat für seine Sendung, dann kommt man also auf eine geforderte Leistung, die die Bodenstation aufbringen muss, von 100 Watt effektiv abgestrahlte Leistung. Und nach den ersten Umläufen von Oskar 6 ging also ein großes Geschrei auf den Bändern los. Das wäre untertrieben, man bräuchte viel mehr. Aber, meine Damen und Herren, wir haben Versuche gemacht, dass die 100 Watt ERP nicht stimmen. Man kann mit dieser Leistung ohne weiteres über den Oskar arbeiten. Man muss natürlich eine Betriebsart benutzen, die wenig störanfällig ist, die eine kleine Bandbreite voraussetzt, also man muss CW machen oder man muss FSB machen und damit geht die Sache. 100 Watt bedeutet also 50 Watt auf eine Groundplane oder 10 oder 8 Watt auf eine 10 Element, VC oder so irgendetwas. Das geht also jedenfalls. Und wer es nicht glaubt, der höre mal seinen 10 Meter Empfänger rein und höre sich die Barge HB9 HB an, die arbeitet mit 10 Watt und hat eine 10-Element-Jagi, strahlt nach Norden und die Südumläufe, die kommen wunderbar über den Oskar. Nicht? Also, das ist Punkt 1. Und natürlich, ich räume Ihnen gern ein, wenn die Bedingungen schlecht sind, das heißt also, wenn Sie keine optische Sicht zum Satelliten haben, Punkt 1. Punkt 2, wenn die Bandbelebung groß ist, 50 Stationen simultan arbeiten. Punkt 3, wenn die Batterien runter sind, dann muss man vielleicht noch eine 10% in der abgestrahlten Leistung zulegen. Aber dann kommen Sie jedenfalls drüber und was mehr ist, ist von übel. Denn damit regeln Sie den Apparat zu. Zweite Frage, das wäre also zunächst mal die Leistung der Bodenstation. Die zweite Frage ist die Leistung der Empfangsstation. Meine Damen und Herren, ich glaube, das ist das schwächste Glied in der Kette, wenn man so hört, was auf dem Band geredet wird. Dann heißt es ja, ich höre den nicht und so weiter. Ich kann Ihnen gegenteils berichten, mit Zimmerantennen wurde er gehört, mit völlig fehlangepassten Antennen, DJ5DT, arbeitet mit einer 20 Meter Vertical, hat 100 Meter Koax dahinter und gibt das auf einen Drake R4B oder Anton, ich weiß nicht, hast du einen Anton, und der kann dann auch kurslos fahren. Die Signale sind natürlich nicht übermäßig laut, es ist also nicht das berühmte knüppeldicke Signal mit 9 plus 60 oder 40 oder was weiß ich, was sonst so, sind eben Signale in der Größenordnung von einigen dBs oder sagen wir mal bis zu 30 dB. Also, wenn Sie nicht gerade eine ganz alte Krücke vom Empfänger haben, dann versuchen Sie es bitte mal. Das ist ja an sich der Anlass meines Vortrags. Ich möchte Sie ermutigen, diejenigen, die so weit ausgerüstet sind, es doch nochmal zu probieren. Vielleicht hilft in vielen Fällen ein Transistorvorverstärker. Es sind einige beschrieben in den Zeitschriften. Ja, die nächste Frage ist, was muss ich sonst noch beachten? Also die eine sehr wichtige Voraussetzung ist, dass man Empfänger und Sender so weit entkoppelt hat, dass man sich selbst gut hört. Und daran krankt es auch bei sehr vielen, denn sonst wären nicht die vielen Dits und die daran zu hören, wo dicke Stationen reinblasen und sich nicht hören können. Dann ruft man die Herrschaften an und dann gibt es keine Antwort. Ja? Dann ist also nichts zu machen. Das ist ein sehr wesentlicher Punkt. Und ich glaube auch für die nächsten Satelliten wird das wichtig sein. Vor allen Dingen bei der Betriebsart SSB macht die Sache große Schwierigkeiten, weil Sie sich ja akustisch direkt hören, wenn Sie ins Mikrofon sprechen und hören das sehr kleine, schwache Signal, was über den Umsetzer kommt, das hören Sie eben dann nicht. Ja, das wird übertönt und geht in Ihrem eigenen QRM unter. Weitere Frage, die oft an mich gestellt wird, muss man die Antenne in der Elevation nachführen. Also meine Erfahrungen haben gezeigt, dass das nicht notwendig ist. Ich fahre allerdings etwas mehr als diese 100 Watt ERP. Ich fahre eine Endstufe, das kann ich sagen, ich habe schlechte Abstrahlungsbedingungen, ich habe nur nach Süden einen kleinen Sektor, einen Ausschnitt, der frei ist. Ich habe 100 Watt, eine Dirken-Endstufe mit einer 6/40 und die wird sehr viel gefahren, kommen also 80 bis 100 Watt raus. Das Ganze geht auf ein 10-Element Yagi. Der 10-Element Yagi, der sitzt bei mir. Hier ist eine Antenne. Hier ist 3-Element Yagi zum Empfang des Signals, 10 Meter. Und hier drunter sitzt der 10-Element Yagi. Das sind etwa 6 Meter. Das sind nochmal 4 Meter. Das sind nochmal 3 Meter, so ungefähr sind die Anordnung aus. Das geht. Und die Antennen sind so entkoppelt, die Geräte sind so entkoppelt, dass sie wirklich in keiner Weise wird der Empfänger beeinträchtigt, im Sommerkampf FRDX 500, von der abgestrahlten HF-Leistung. Da passiert nichts, kein Zustopfen, kein Knacken und nichts. Also das ist meines Erachtens die Voraussetzung. Zweite Frage ist, wenn man nun so eine Anlage hat, wie kriege ich den Fahrplan für den Satelliten? Also entgegen anders lautenden Gerüchten, der Satellit läuft um die Erde, er steht also nicht irgendwo, und kommt er braucht für einen Umlauf eine Stunde 55 Minuten, also 115 Minuten. Und wenn man nicht angewiesen sein will auf die Rundsprüche, also zum Beispiel Funkwetterbericht, da werden ja immer die Aufgänge, Untergänge und so weiter gegeben, man soll nicht darauf angewiesen sein, Ihnen geht es genauso wie mir, wenn man so weit ist, will den Funkwetterbericht hören, kommt XYL, das Essen ist fertig. Sie müssen also die Sache wieder hinschmeißen, nachher haben Sie den Durchgang für die nächste Woche wieder weg. Ja? Um das alles zu vermeiden, meine Damen und Herren, sollte man sich möglichst auf eigene Füße stellen bei der Berechnung der Bahn. Und das ist ohne höhere Mathematik ohne weiteres möglich. Passiert gar nicht viel. Man muss nur wissen, wie die Sache aussieht. Sie bekommen von der AMSAT beispielsweise, da wird vorher Mainzer auch noch drüber reden, ein Verein von Druckamateuren, der sich zum Ziel gesetzt hat, Satelliten abzuschießen, also hochzuschießen, und organisatorisch und finanziell zu betreuen, also den ganzen Laden zu managen, wie man heute sagt. Die geben beispielsweise für Oskar 6 also eine Liste heraus, wo sie finden eine Zusammenstellung, die so aussieht, ja, funktioniert diese Maschine. Ist das, ein Nachbrenner? 1, 2 steht da. Das zum Scharfstellen. Kann man das kippen, das Ding? Ja, das ist mir klar. Ich bin schon gut vorbereitet auf diese Sache. Muss ich nur sehen, wie? Ja. Na klar, ich bin schon gut vorbereitet auf diese Sache. Muss ich nur sehen, wie? Ja. So, ich habe also doch schon etwas gekürzt. Ich sehe, man verliert sich doch sehr viel in den Lebenswirklichkeiten. Also was Sie bekommen, meine Damen und Herren, was Sie wissen müssen, ist der sogenannte Äquatorübergang des Satelliten. Der Äquatorübergang ist nichts anders als der Zeitpunkt, zu dem der Satellit von Süd nach Nord den Äquator an einer bestimmten Stelle überquert. Und das für einen Umlauf. Sie sehen, hier zum Beispiel, da sehen Sie Revolution, das ist keine Revolution, sondern Umlauf, auf Orbit genannt, dann kommt Datum für den 24. September, dann die Zahl in GMT 145,9 und die Länge im westlich, ja, von Greenwich 73,9. Das ist also die Information, die Ihnen die AMSAT liefert. Gegen einen Jahresbeitrag von $5 kriegen Sie also diese Hefte und die entsprechenden Hefte und können das abschreiben. Und jetzt geht es jetzt nur darum, von diesem Zeitpunkt aus, von diesem Äquatorübergang weiterzurechnen. Denn das ist immer der erste Übergang eines Tages, der geliefert wird. Die Herrschaften, die haben so viel zu rechnen dort und haben so viel Papier zu bedrucken, dass sie nicht jeden Übergang, Äquatorübergang Ihnen liefern können. Also machen Sie es so, dass Sie für jeden Tag den ersten Übergang. Der nächste, der in der Liste steht, der ist Nummer 43.12, September 25 und so weiter. Und jetzt, wenn wir zum Beispiel übermorgen Abend, ich hoffe, dass einige von Ihnen machen werden, den Oskar arbeiten wollen, dann muss man also die interpolieren, man muss die Umläufe zwischen 4.300 und 4.312 sich verschaffen. Das macht man so, warum, das will ich Ihnen jetzt nicht näher auseinandersetzen, man addiert zu dieser Spalte jeweils, was eben die Längengrade angibt, des Äquatorübergangs, den Wert 28,75, das ist nämlich gerade der Betrag der Verschiebung, die auftritt, wenn der Satellit einmal um die Erde herumgelaufen ist. Und Sie addieren zu den Zeitwerten hier jeweils 1 Stunde und 55 Minuten. Wenn Sie das haben, dann haben Sie gewonnen, dann haben Sie für die einzelnen Orbits, wie sie hier durchnummeriert sind, die Äquatorübergänge. Ich habe das folgendermaßen gemacht, ich bin etwas faul im Rechnen. Ich habe also nicht 29 oder 28,75 dazu gezählt, sondern immer einmal 29, einmal 28. Das gibt nämlich zusammen dann 28,75. Das vierte Grad oder was Sie da einen Fehler machen, das spielt überhaupt keine Rolle, werden Sie merken. Nun müssen Sie aufpassen, wenn Sie hier über 360 rechnen, dann ist es natürlich nicht 362, sondern 2 Grad. Und wenn Sie hier über 24 Stunden rechnen, dann gibt es wieder mit 0,0 an. Und dann sehen Sie sofort, Nummer 12 ist da oben angegeben. Das muss übereinstimmen mit der Tabelle und die Probe stimmt. Sie können also ein bisschen abrunden und aufrunden, macht überhaupt nicht. So genau geht Ihre Antenne nicht und so genau geht auch Ihre Uhr nicht. Und der Oskar, jetzt kommen wir zum Hauptproblem. Jetzt haben Sie die Sache hier ausgerechnet und warten 6 Sekunden auf den Aufgang des Oskars. Und der Pechkraft, der geht nicht auf. Er geht auf, aber er geht elektrisch nicht auf. Er ist abgeschaltet. Zu Beginn der Lebensdauer von Oskar war jeder Umlauf zu arbeiten. Ich habe das Glück schon gezogen. Ach, den ersten habe ich auch schon gehört. Da habe ich aber so einen Schreck gekriegt, wie ich mein eigenes Signal gehört habe, dass ich zu keinem USO gekommen bin. Aber beim zweiten Umlauf habe ich es dann geschafft, da habe ich den BL9AR, ist er da? Achso, nicht hier im Saal. Da habe ich den DL9AR gearbeitet und den HB9WB und dann war der Band gebrochen und dann ging die Sache. In der Zwischenzeit haben wir knapp 1600 QSOs und es geht also noch recht gut. Nun, im Augenblick ist der Ladezustand der Batterie schlecht. Die Sonnenpaddeln, die funktionieren nicht mehr so gut oder sonst etwas, ich weiß, warum man so besser. Und er arbeitet also nur noch montags, donnerstags und samstags. In diesen Zeiten ist er eingeschaltet. Und jetzt kam vor 2 oder 3 Tagen eine neue Einschränkung. Man darf nur noch, oder er ist nur noch angeschaltet bei den Süd-Nord-Umläufen, also die im Wesen.
Das gilt nicht für Europa, das gilt nur in den USA. Unsere Kommandostation kommandiert immer noch nach dem Schema Montag, Donnerstag, Samstag.
Ja, also vor 3 Tagen wurde das, ist das richtig?
Unsere Kommandostation kommandiert noch nach dem Schema.
Naja, also ich habe, um die Probe zu machen, Folgendes gemacht, Frau Mainzer. Ich habe am Donnerstag, gut, ich glaube, darüber können wir später diskutieren, spielt keine Rolle. Gucken Sie mal, Sie werden es ja merken, wenn er nicht da ist, dann haben Sie es entweder verrechnet oder er ist abgeschaltet. So, meine Damen und Herren, jetzt haben Sie die Äquatordurchgänge. Und es ist also nicht richtig, wenn man jetzt denkt, wenn er über den Äquator fliegt, dann ist er zu hören. Sondern er kommt erst viel später in unsere Breiten. Und zwar gibt es eine Verschiebung, je nachdem, wo der Äquatorübergang stattfindet, zwischen etwa 5 Minuten und 35 Minuten. Also um diese Zeit kommt er später. Was uns als Funkamateure interessiert, ist aber nicht, wann er über den Äquator läuft. Das müssen wir zwar haben, wir wollen ja wissen, wann geht er auf, wo geht er auf, wo kulminiert er, wo geht er unter. Also müssen wir jetzt ein neues Rechenverfahren einführen, um das uns zu verschaffen. Und da gibt es nun verschiedene Möglichkeiten, wie immer, wenn es kompliziert wird. Zum Beispiel, Ulm Stawitz hat vor einiger Zeit an die potenziellen Oskar-Benutzer Karten verschickt, Weltkarten, die Mercator-Position, wo nun die Bahnkurve von Oskar 6 in Form einer etwas deformierten Sinuskurve gesehen war und hat eine Anleitung dazu gegeben, wie man den Aufgang und so weiter im Untergang bestimmen kann. Verfahren ist jetzt empfehlen, wenn man gleich einen Begriff von der Geografie, dass man weiß, wo er läuft. Ich freue mich dann, ich läufe da oben über Novaya Semlja und ich kann meinen Freund, der 15 Kilometer von mir entfernt ist, darüber arbeiten. Das ist also doch eine interessante Sache. Nun, das zweite Verfahren hat Dioxin-SR, der Wolfram, ich weiß nicht, ob er hier ist, eingeführt. Er hat also eine grafische Darstellung sehr komplexe geliefert und da kann man nun, wenn man den betreffenden Durchgang kennt, den Äquatordurchgang, kann man Aufgang, Zeit des Aufgangs oder vielmehr die Differenz zwischen Äquatorübergang, Zeit des Äquatorübergangs, Aufgangs, der Kulmination und des Untergangs, kann man ausrechnen. Die dritte Methode ist der Oskalator. Oskalator, also Oskar-Kalkulator, ein sehr empfehlenswertes Gerät, das wirkliche Interessenten an der Oskar-Arbeit immer noch von der JPT, also dem Korto, beziehen können, gegen Treibungsschlag, Rückforder und so weiter. Das ist ein Gerät, folgendermaßen aussieht. Also hier haben wir zunächst mal, hoffentlich fliegt das nicht weg, hier haben wir zunächst mal einen Blick auf die Erde. Hier oben ist der Nordpol, wo dieser Kreis ist. Hier sind einige Breitenkreise angezeichnet, 60, 50, 20 und 0. In der Breitengrad von 0, das ist ja bekanntlich der Äquator. Und auf dem Äquator ist aufgetragen die Anzahl, geografische Länge, nach Greenwich, die geht also hier links rum, kommt hier bei 360 wieder auf 0 zurück. Und was noch aufgetragen ist, das ist der optische Horizont, eigentlich müsste man den Radiohorizont, der sich vielleicht ein bisschen unterscheidet vom optischen Horizont, eintragen, ihres QTHs. Ihr QTH liegt, also alle, die wir hier sind, für die alle stimmt das, das ist etwa 8 Grad östlich Greenwich in der Länge und 50 Grad breit Nord. Das ist der Punkt des QTH. Und das ist der Horizont, so weit können wir also blicken, wenn wir über Oskar arbeiten, das sind im Durchmesser 4000 Meter. So, was wir jetzt noch brauchen, ist nichts anderes als die Bahnkurve von Oskar 6. Dazu gibt es so einen Streifen, der muss hier mit diesem Punkt in Deckung gebracht werden. Ich weiß nicht, ob das gut sieht. Ja, einigermaßen. Sie sehen also, das ist die Bahnkurve. Die beginnt jetzt beispielsweise hier mit einem Äquatorübergang bei 300 Grad westlich. Nicht? Und da sehen Sie, nach 12 Minuten, was angeschrieben sind, sind die Minuten nach Äquatorcrossing. Nach 12 Minuten geht der Satellit für meinen Horizont auf bei, also zwischen Südost und Ost, hier an dieser Stelle. 16 Minuten nach Äquatorcrossing habe ich die Ostrichtung, 21 Minuten Nordost und 24 Minuten Nord und schließlich geht er so bei 31 Minuten nach Äquatorcrossing in Nord-Nordwest unter. Wenn Sie sich diese Daten, die Haupt- und die Nebenhimmelsrichtung und die Zeit dazu aufschreiben, hängen Sie neben Ihren Beam, können Sie also automatisch nachführen. Sie haben sofort die Himmelsrichtung. So mache ich es beispielsweise. Das sollte man auch machen, wenn der Postkamera abgeschaltet ist, denn es kann ja Ihnen passieren, dass er während einer Schweigeperiode plötzlich angeschaltet wird. Und wenn Sie schon die Antenne schön nachdenken, haben Sie ihn immer im Visier. Und meistens sind die Feldstärken bei solchen Einschaltungen besonders hoch, weil die Batterien sich erholt haben und dann muss man also Glück haben, kann man in den USA arbeiten und so weiter, je nachdem wie die Bahn läuft. Das zum Oskalator. Der Oskalator ist sehr genau beschrieben in einer CQ. Ach, Interessenten wenden sich am besten an mich, ich kann die Literaturstelle dann raussuchen und lässt sich ohne weiteres nachbauen und wie gesagt, wenn einer nicht so recht die Traute dazu hat, dann soll ich mal die Geschäfte wenden und der wird unter Umständen so ein Ding verpassen. So, das war also die Bahnberechnung. Die Bahnberechnungen, die Voraussagen sind so genau, dass sie mit dieser Methode und unter Zugrundelegung der Liste der Ansatz in der Lage sind, etwa auf eine Minute genau den Aufgang, die Kulmination und den Untergang und die einzelnen Richtungen festzustellen. Und mehr brauchen Sie nicht. Ihre Antenne hat sowieso eine gewisse Breite und mehr ist da überhaupt nicht notwendig. Das war der zweite Punkt, den ich anschneiden wollte, also die Vorausberechnung der Bahn. Darf ich Licht haben? Der dritte Punkt, der vielleicht der interessanteste ist, und jetzt wird etwas kommen, was vielleicht Herrn Abel auch interessiert, das ist die Ausbreitung. Nun, von der 28 MHz Welle wird nicht viel, von der 29 oder 10 Meter, von der 10 Meter Welle, wie das ausstrahlt, da ist nicht viel zu erwarten, weil der Satellit sich mit einer Flughöhe von 1500 Kilometer weit deutlich über dem Maximum der Ionosphäre bewegt. Bei Oscar 5 sind einige Effekte aufgetreten, aber das hängt wahrscheinlich auch mit der Vergleichung zusammen. Also hier ist nicht viel zu erwarten. Was aber an Ausbreitungsphänomenen interessant ist, das ist zunächst mal der Doppler-Effekt. Doppler-Effekt ist ziemlich stark ausgeprägt. Sie wissen, wenn eine Strahlungsquelle sich auf Sie zubewegt, die die Frequenz F0 ausstrahlt, dann erscheint, wenn Sie eine Messung machen, die Frequenz nach oben hin versetzt, wenn das Objekt sich auf Sie zubewegt. Die Frequenz erscheint erniedrigt zu sein, wenn das Objekt wegläuft. Und je näher... Bitte? Doch, ist schon richtig. Stimmt schon. Wir kommen gleich zum inverten Doppler-Effekt an. Je näher nun das Objekt an Ihnen vorbeifliegt, umso schärfer wird dieser Sprung. Wenn es Ihnen durch den Bauch läuft, dann gibt es eine Rückenstufe. Das wollen wir aber verhindern. Also, die Frequenzänderung sieht so aus. Hier habe ich die Frequenz F, hier habe ich die Zeit T, hier habe ich den Frequenzwert F0. Das ist also die wirklich ausgestrahlte Frequenz. Das ist die scheinbar gemessene Frequenz beim Anmarsch. Das ist die gemessene Frequenz beim Abflug. Und wenn er nicht genau durchmarschiert durch Ihren Empfänger, sondern etwas versetzt, dann bekommen Sie also mehr oder weniger verschmiertes Zwischenstück. Erstmal die Größenordnung des Effektes. Also bei 10 Meter ist diese Stufe etwa 1 Kilohertz. Bei 2 Meter, na, machen wir 5,4, hier nicht 1,1 halten, und bei 70 cm kommen Sie auf etwa 18 Kilometer. Das heißt also, wenn Sie mit Oscar 7 arbeiten, und Sie werden das alle hoffentlich tun, und Sie haben einen Durchgang über Kopf, dann bedeutet das, dass innerhalb von etwa 4 Minuten, so lange dauert dieses verspielte Stück, wenn er durchmarschiert, Sie eine Frequenzverschiebung von mindestens 18 kHz kriegen, das hat jetzt sogar noch mit 2 Meter Verschiebung dazu, Sie kriegen also 20 kHz, wenn Sie es ausrechnen, dann kriegen Sie etwa 50 Hertz pro Sekunde, müssen Sie kurbeln. Gut, dann sprechen wir aber nochmal drüber. Ja. Gut. 15, naja, dann machen wir eben 40 Hertz pro Sekunde. Ist auch noch ziemlich wild, ja, wenn Sie RSSB-Signal machen. Wenn Sie CW machen, geht es, müssen Sie aber den Empfänger bereitstellen. Aber es treten damit noch recht andere merkwürdige Dinge auf, wenn man sich das mal durchrechnet. Der Doppler-Effekt hängt ja ab von der relativen Lage der Bodenstelle, der jeweiligen Bodenstation zur Bahn. In einer Zwei-Station über Satelliten arbeiten, falten sich Zero Beat auf dem Satelliten, Antennenanlagen sind wunderbar entkoppelt, das ist alles durchgeführt, auf eine Frequenz ein, ein dritter hört mir zu, dann liegen die einmal 15 kHz auseinander. Das kann passieren. Das kann man sich alles mal durchdenken. Der nächste Punkt, der interessant ist, kam etwa, na wann haben wir Mitteilung davon bekommen, so etwa Mitte dieses Jahres. In den USA hat man also, so wie bei uns auch, fleißig über Oscar gearbeitet, wird nachher noch ein paar Zahlen nennen, und hat auch die Barke, Oscar hat eine Barke gehabt bei 435,1 MHz, mit den Spieldaten aus dem Zentrum. Und der Doppler-Effekt, die Größe des Sprunges, die ist ja proportional der Frequenz, da kann man also schon sehen, was es abspielt, natürlich entsprechend stabile Empfänger haben. Die Amerikaner haben Folgendes festgestellt. Da passiert manchmal etwas, was sie den inverted Doppler-Effekt genannt haben. Ich glaube, zwei oder drei Mal haben es festgestellt, ich weiß nicht, was meinte. Es war nicht viel. B0 LER war es der eine davon. Sie haben also eine Kurve gefunden, die nicht so aussah, sondern die haben da einen Huppel gefunden. Sie finden also erst einen Anstieg, dann, wenn er kommt, wenn er durchgeht, also das ist der Punkt TCA-Zahl auf Close to Close, dann geht es normal und dann haben Sie nichts mehr. festgestellt, aber hier haben Sie also so etwas gemerkt. Also hier haben Sie einen Frequenzanstieg gemerkt, wo keiner sein sollte, ja, angeblich. Und haben diesen Effekt inwörtlich, also umgekehrten Doppler genannt. Nun, das war so etwa im Oktober, glaube ich, Oktober herum, wo so Überreichweiten auftreten und so Sachen. Leider bin ich zu spät, das habe ich also jetzt erst im zweitletzten Ansatzheftchen war es drin gewesen, also etwa vor einem Vierteljahr habe ich die Sache erfahren. In der Zwischenzeit hatte ich schon eine ähnliche Beobachtung gehört von D8QV. Ist er da? Schade. Der Herbert D8QV hat genau dasselbe festgestellt. Sitzt irgendwo im Oberhessischen, ja? In Marburg. Der hat also festgestellt, dasselbe festgestellt und hat also mir hoch und heilig auf Band geschworen, das ist nicht sein Empfänger, was natürlich das Erste ist. Und das ist auch nicht der Oskar gewesen, sondern das ist ein wirklicher Effekt. Und zwar ist der Anstieg nicht groß, ja? Schauen Sie mal, dieser Hub, das sind etwa 18 Kilohertz und hier haben Sie ein Stückchen von 500 Hertz oder so festgestellt. Also ein halbes Kilohertz. Aber das sei da und sei manchmal festzustellen. Das wurde mir erzählt. Und daraufhin habe ich also erstmal, ich habe auch nicht dran geglaubt, und dann ist mir eingefallen, ich habe ja vor einigen Jahren mal einen Artikel geschrieben über Oskar 5. Und bei dem Oskar 5 in dem Zusammenhang habe ich mal Doppler-Effektkurven durchgerechnet. Und zwar nicht.
Eine Durchsage an die Aussteller. Eine Durchsage an die Aussteller. Der Ausstellungsraum wird morgen am Sonntag, den 23. September um 9.30 Uhr geöffnet.
So, haben die Aussteller gehört, ja, ich glaube, wenn man also nun Folgendes macht und sich mal den Fall für die Kreisbahn durchrechnet, was ja beschreibt ja bekanntlich eine Kreisbahn, dann bekommen Sie nämlich eine solche Form des Doppel-Effektes. Das, was immer gemacht wird, wird mit dem linearen Ahrenfall gerechnet. Da bekommt man also diese seltsam bekannte Kurve. Wenn Sie aber die Kreisbahn ausrechnen, dann kriegen Sie also so und so eine Figur. Und ich hatte mich gewundert, dass es einen Tag bei mir gedauert hat, bis ich drauf kam. Aber jetzt ist mir das sicher und ich will Ihnen nochmal die Darstellung zeigen. Es ist also nicht verwunderlich, es ist kein Inverted-Doppler-Effekt, behaupte ich. Ich habe zu wenig Unterlagen über die Messung der Amerikaner und der DJ8QV, der leider nur ein paar Messungen, ein paar Untersuchungen machen können. Dann ist leider die Barke kaputt gegangen, das ist im Januar 1990, jetzt in diesem Jahr gewesen. Und wir konnten also nicht mehr weitere Messungen machen, das wäre sofort. Ich wollte das auch nicht abkaufen. Also jetzt zeige ich Ihnen erstmal, wie die Sache aussieht. Unten ist der Fall für den linearen Fall. So stellt man im Allgemeinen den Doppler-Effekt dar. Und ich habe leider noch keine Darstellung gefunden, wo die Kreisbahn mal durchgerechnet worden ist. Die ist also zumindest nach meinem Messen erstmalig von DJ2RE durchgerechnet worden. Und das ist die da oben. Das ist die Kreisbahn. Und das ist der inverse Doppler-Effekt da oben an der Ecke. Es ist also überhaupt nicht einzusehen, warum man da ein großes Geschrei macht.
Ja, das freut mich.
Ja, ja.
Also das freut mich, warum die Leute brauchen, das manchmal zu haben, oder für mich oder
ja, komm sofort, Frau Meister. Jetzt kommt nämlich der Clou. Ja. Der ganze Witz ist nur der, also über den Inverted-Doppler-Effekt, den es nicht gibt, brauchen wir nicht aufzuregen, das ist ein wirklicher Doppler-Effekt. Aber, wenn Sie mal ausrechnen, wo erscheint denn der Satellit am Horizont? Dann merken Sie, da, wo das Maximum ist, dieses Maximum und das Maximum da oben, da ist der Aufgang des Satelliten. Wenn Sie also den Pseudo-Inverted-Doppler-Effekt, wie ich jetzt mal den Effekt nennen will, wenn Sie den feststellen, dann bedeutet das, Ihr Empfänger hat unter den Horizont geschaut. Und zwar ganz beträchtlich. Nicht? Meine Damen und Herren, und das ist meines Erachtens die wichtigste Tatsache an der ganzen Geschichte. Ich meine, das ist auch der wichtigste Punkt meines Vortrags, alles andere ist mir ganz wichtig. Sie haben also unter den Augenblick, unter den Horizont geschaut, Sie haben eine Überreichweite gehabt und nur bei Überreichweiten können Sie weiter schauen als zu diesem. Problem. Und was mich jetzt aufregt im Zusammenhang, da muss uns Herr Dr. Abel vielleicht helfen, ist, dass diese Überreichweiten beträchtlich sind. Ich habe, man kann ja in die Welt reingehen, wenn das nur ein um die Ecke schauen ist, aufgrund irgendwelcher Robo-Schichten oder irgendwelcher Effekte von dieser Art. Wenn also nicht noch eine Bewegung in der Schicht drin ist, die den Doppel-Effekt verstärkt, das ist alles unter Umständen möglich, dann haben wir hier Überreichweiten in der Größenordnung von 600 bis 800 Kilometer maximal. Und das erscheint mir also ein bisschen viel. Also das, da bin ich noch ein bisschen skeptisch. In dieser Größenordnung. Das würde anders ausgedrückt zu heißen, ja, ich habe es anders angefangen. Ich habe gedacht, der DS8-QV, der hat eine wunderbare Antennenanlage und sitzt furchtbar hoch und habe mal ausgerechnet, wie hoch muss er denn sitzen, damit er so auf die Ecke guckt. Ja, da kommt also auf 40 bis 50 Kilometer Höhe. Also, das wäre die äquivalente Antennenhöhe, um so weit unter den Horizont zu gucken, um 500 Hertz Verschiebung zu messen. Nun, die Amerikaner waren vorsichtig, die haben gesagt, zwischen 100 Hertz und 500 oder 450 Hertz. Der DS8-QV hat mir mitgeteilt, etwa 500 Hertz. Ja, aber es wäre deutlich gewesen. Ich habe also nicht maximal Hertz angegeben, da kommt man also bis zu 800 Kilometer Überreichweite. So, das ist das, was ich über den Pseudo-Invertis-Doppler-Effekt sagen würde. Vielleicht ist das eine Möglichkeit, die Sache zu erklären. Ja, weiterer Punkt wäre vielleicht noch ganz kurz, das wäre der letzte praktisch bezogene Punkt, was kann man arbeiten über Oskar 6, wie die Station hinkommt. Das wäre also Punkt 4. Nun, da hat die Amtsland neulich auch wieder eine Zusammenstellung gegeben. Stand August des Jahres. Wie man also über den Oskar. Achso, wunderbar. Ich glaube, danke schön. Es arbeiten im Augenblick etwa, oder haben gearbeitet, 1400 Stationen über Oskar 6 weltweit. Davon knapp die Hälfte, 640 USA. Der Rest dann die üblichen Kontinente. Europa mit dem Schwerpunkt natürlich, und dabei sind es die DLs, also DL-Rufzeichengebiet, das die meisten hat. Dann kommen mit etwas Abstand die Engländer. Nein, die Engländer sind ziemlich scharf hinter uns her. Dann kommen die Japaner, schließlich und so weiter und so fort. Man kann arbeiten. 64 Länder insgesamt weltweit. Man kann arbeiten von unserem Standpunkt aus, von Mitteleuropa aus, etwa 40 Länder. Das ist meine Erfahrung. Ich habe 36 gearbeitet, 4 fehlen mir noch. Die habe ich aber gehört. Und man kann ungefähr, man kann 3 Kontinente erreichen. Afrika ist schlecht besetzt, ist schwer zu erreichen, ich habe es noch nicht geschafft. Das ist also etwa das, was ich Ihnen als Praktiker für Oskar 6 zu sagen habe. Ich würde mich freuen, wenn Sie also noch Fragen an mich stellen würden. Ich möchte gern hier abbrechen und danke recht schön.
Herr Professor, wir dürfen uns bei Ihnen bedanken. Ich möchte hinzusetzen, im Allgemeinen spricht der Professor über Theorie, Sie haben aber die Praxis sehr betont. Und ich habe etwas gelernt dabei, dass das möglich ist.
Ja, wenn ich Theorie mache, bin ich auf einem anderen Gebiet. Ja. Ich bin ja Amateur.
Ja. Ich bitte Sie, wieder zur Diskussion zu kommen, wieder sich zu wenden, wenn Sie eine Frage an.
Ich wollte nur dazu sagen, dass die
Ja, wenn man also das umrechnet in Zeit, dann muss mit der Feststellung des sogenannten Inverted-Doppler-Effekts ein früher aufgehendes Satelliten verknüpft sein. Und ich kam auf eine Zeit von maximal 2 Minuten. Stimmt also, ja? Ja. Dann schauen Sie etwa 300 Hertz um die Ecke rum. Ja?
Vortrag gerade auf diese Doktorvertiefung noch mit eingehen. Und das Gleiche habe ich bei Kanin auch festgestellt. Und es ist interessant, dass ich das jetzt gedeckt habe. Weil diese Beobachtungen, ich habe keine direkte Erklärung gesehen. Also der Vogel, der da sitzt, der jetzt keine Satellit ist, der kann man praktisch ja genau wie mit dem Satelliten vergleichen. Der Bahndaten auch. Nur die Frequenz ist etwa 2300 MHz. Die Doktorvertiefung also wesentlich größer. Ein spezieller Regelempfänger, der funktioniert noch nicht ganz so, wie es sollte. Es gibt also noch keine exakte Messungen darüber vor. Aber zunächst mal, wenn der Satellit etwa nach 10 Minuten theoretisch zu hören wäre, hat es beim Anfang hat mit der Schwierigkeit, weil wir noch nicht wirklich finden konnten auf der Frequenz, aber beim Abflug war zunächst mal, wenn er optisch hinter dem Horizont kam, ist auch der Signal abgefallen und dann nach etwa, das ist regelmäßig, nach etwa 20 Sekunden nochmal scharf anzusteigen. Der Maximum ist dann etwa knapp vor einer Minute, fällt sich etwa für 10 Sekunden und fällt dann ganz schnell ab. Es ist also immer knapp 3 Minuten nach dem Horizont zu hören, nach dem südlichen Horizont und auch das gleiche vorher, wobei früher aufgeht, man noch nicht ganz messen konnte. Und da ist das auch mit dieser Doppelverschiebung genau das gleiche der Fall. Das heißt, sie geht genau umgekehrt. Und zwar dann, wenn er noch nicht im Bereich der Liegt. Und da ist auch ganz direkt erklärt.
Ja, also, Dankeschön. Also, Ihre Bemerkung bezog sich nicht nur auf die Feldstärke, sondern im zweiten Teil auch auf die Frequenz.
Auf die Frequenz.
Ja, und zwar unnormal, wenn man nur den linearen Spalt hat.
Ja, also das immer bei jedem Bildschirm.
Ja, also ich meine, wenn man es rechnet, dann sieht man, es muss so sein. Jetzt schauen Sie mal. Man kann es ganz gleich klar machen. Das ist die Erde. Da steht der OM. Mit seinem Gerät natürlich. Oder mit seinem, ja. Wir haben den 9FD, machen wir mal einen schönen Antenne. Und hier läuft also in 1500 Kilometer übertrieben der Satellit. Dann ist der Doppler-Effekt zweimal vorhanden. Einmal hier, bei der nächsten Annäherung, da ist er null, da ist der Durchgang. Aber hier auch, denn Sie haben hier nochmal die senkrechte Projektion auf die Bahn. Und das heißt also, die Kurve muss irgendwie so gehen, denn irgendwo da muss es ja auch nochmal durch null gehen. Also das ist ganz klar, das ist gar keine Hexerei. So.
Ja, jetzt muss man die Erklärung dafür, dass Sie sagten, genau auf seinem Horizont. Das ist das Maximum der Doppelverschiebung auch.
Ja.
Und da hinter dem Horizont.
Ja, kann man auch die mit Überlegung machen. Das können Sie elementargeometrisch sich anschauen. Wenn Sie hier, das ist der Horizont, hier ist die Bahn, wenn Sie jetzt die Komponente, die auf dem Zuschlag sich mit dem Parallelogramm zeichnen, die Komponente der Geschwindigkeit, die Sie direkt abkriegen, dann ist die hier an der Stelle das Maximum.
Ja, und war noch eine Frage. Zur Erklärung des Effektes, dass er sich gerade nicht verschiebt und dass er wieder auftaucht. Das könnte einfach sein. Je höher die Frequenz ist, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass das einen Dachseffekt aussetzt. Und dass dann, dass bei der höheren Frequenz praktisch von der Empfangsstation aus gesehen, in Verlängerung der Blickrichtung der Station, dass er natürlich kurz durch einen Dachseffekt auf den geosphärischen Teil der Strecke liegt.
Ich habe nur Angst. Ich habe zuerst, also mein Brief, der liegt noch vor. Der Kurve ist immer noch nicht da. Schade, sonst könnt ihr das bezeugen. Wir haben also darüber korrespondiert über die Sache. Ich habe auch erst gedacht, es geht mit der Ionosphäre zu machen, weil das so schön passt. Aber ich glaube nicht, dass da ein ionosphärischer Effekt mit bei 432 MHz in Deutschland spielt.
Ich bin
ja
in der
glaube Bochum, ja? Bochum und der nächste über, ja? Also der nächste, glaube ich, oder? Naja gut, also Bochum. Ja, da werden wir gleich nochmal drüber diskutieren.
Da kommt ein Bericht von Ulmeister. Hier war eine Neumeldung.
Darüber kann ich Ihnen leider nichts sagen. Ich habe keine Zahlen, ich habe nur Selbstzahlen. Die sind aber insofern getrübt, als ich bisher Schwerpunkt CW gemacht habe. Ich habe von meinen knapp 1600 QSOs vielleicht 10% SSB gemacht. Ja? Nicht? Und kann ich Ihnen noch nicht sagen. Ja? Ich kann nur aus gewissen Differenzen, es ist schwer zu sagen. Lassen wir es mal lieber ausreifen. Ein Viertel. In der Zahl, aber nicht mehr leistbar. In der Zahl, aber nicht mehr leistbar.
Weitere Fragen? Ich bin das halt, Herr Professor, ich darf Ihnen den Namen des Veranstalters ebenfalls. Wie heißt das, eine kleine Tüte überreicht?
Ich hoffe,
es ist was, was Ihnen gefällt.
Ja, danke schön.